den Rot Podcast, powered by Landau Media.
Als ich im Sommer 2017 den CEO der MSL Group, Axel Wallrabenstein, um ein Statement zur Bundestagswahl bat, sagte er mir leider ab. Aber er empfahl mir Juri Schnöller. Der ist Gründer von Cosmonauts and Kings, einem politischen Tech-Startup, das die Frage umtreibt, wie kann man die unzähligen Datenpunkte für die politische Kommunikation nutzbar machen, die wir täglich auf Social-Media-Plattformen hinterlassen. Für den Medienrot-Podcast traf ich Juri Schnöller in seinem Büro. Da es für sein Team jedoch einen Notfallkunden zu betreuen galt und das Büro eher aus allen Nähten platzte, zogen wir für unser Gespräch um in ein Café im Prenzlauer Berg. Zwischen Cappuccino und Kindergartenkids erklärte mir Schnöller, was die Kosmonauten und Könige für Parteien, Politikerinnen und Lobbygruppen in der Digitalität tun können. Ton ab für eine neue Folge des Medienrot-Podcasts. Jetzt haben wir uns in Ihrem Büro getroffen. Da kam sie aus dem Keller nach oben und dann sind wir in einem Café gelandet. Was sind Cosmonaut und Kings und warum sind wir jetzt in einem Café gelandet?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir miteinander reden können. Wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wir haben uns jetzt erst vor 12 Monaten gegründet und ja, richtigerweise schon festgestellt, bei uns jetzt sozusagen aus Platzgründen auch nicht nur der Meetingraum im Keller verlegt. Wir sind jetzt gerade im Umzug begriffen, aber dementsprechend freue ich mich, bei diesen wunderschönen warmen Temperaturen an einem Novembertag jetzt hier im Café sitzen zu können und über erwärmende politische Themen zu reden. Wer wir sind Cosmonauts and Kings. Wir sind ein politisches Tech-Startup aus Berlin. Wir beschäftigen uns vor allem mit der Frage, wie die politische Kommunikation und Akteure im öffentlichen Raum mit Daten und mit den Fragen der Digitalisierung umgehen kann. Also beschäftigen uns mit all diesen Themen drumherum, der Automatisierung von Kommunikation, aber eben auch dem politischen Targeting und der Frage, wie digitale Kommunikation aussehen muss.
Jetzt liegt gerade die Bundestagswahl hinter uns. Sie haben schon mal angedeutet im Vorgespräch, dass Sie da auch aktiv waren sozusagen für eine Partei, die wir an dieser Stelle nicht nennen. Was haben Sie denn gemacht? Wie kann man das handfest beschreiben?
Also wir kommunizieren grundsätzlich keine Mandanten, eben aufgrund der vertraulichen Zusammenarbeit. Deswegen kann ich das an der Stelle nicht kommentieren, kann aber sagen, dass grundsätzlich, was wir natürlich gesehen haben, die digitale Kommunikation in diesem Wahlkampf eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Immer wichtiger hat man jetzt gesehen, egal welche Spitzenkandidaten unterschiedlichster Parteien natürlich zunehmend und verstärkt die digitalen Kanäle nutzen, um mit ihren Wählern, potenziellen Wählern ins Gespräch zu kommen. Und das natürlich auch Unterstützung bedarf. Also die Frage, wie erreiche ich meine relevante Zielgruppe zur richtigen Zeit und vor allem mit welchen Inhalten?
Kann man sagen, es ist das Klassische, wir gucken mal, was auf Facebook, Twitter und Snapchat passiert? Oder ist das quasi, weil Sie auch sagten, das ist ein Tech-Startup, letztendlich muss man dann ja wahrscheinlich ein bisschen mehr machen?
Genau, also im Grundsätzlichen ist die zentrale Frage, welche Datenpunkte existieren. Auf der einen Seite bei der Organisation, die sozusagen ihre Anliegen an die Öffentlichkeit tragen möchte, aber eben auch die Frage, welche Datenpunkte sind auf Plattformen wie Facebook, wie Twitter vorhanden und wie können die für die politische Kommunikation oder für das Anliegen genutzt werden. Das geht jetzt darüber hinaus, einfach nur stattzufinden, sondern sich wirklich anzuschauen, wie gestalten sich denn meine Inhalte bei den Zielgruppen, was ist auch die Resonanz, die da erzielt wird, also nicht die Tonalität. Ja, also wir sind, das ist auch ein wichtiger Punkt in der politischen Kommunikation, eben anders als das klassische Marketing, wo es um die klassischen Performance-Indikatoren wie Klicks, wie Likes, wie Shares geht. Aber in der Politik geht es ja eben nicht um Schuhe verkaufen, wie der große Kampagnenexperte Frank Staus immer so schön zu sagen pflegt, sondern vor allem um die Frage, wie kann ich politische Meinung bilden, erzeugen und beeinflussen. Und das ist schwieriger zu messen, als es jetzt im klassischen Marketing, wo ich einfach nur zählen muss, okay, ich habe jetzt hier 100 Euro ausgegeben oder 1000 Euro. Was war jetzt die Conversion, die zu dem Kauf geführt hat? Das ist in der politischen Kommunikation etwas schwieriger.
Was ist dann Erfolg und wie sieht der aus? Wie kann man sich den vorstellen?
Also wir sind natürlich auf der einen Seite die zentrale Frage, bin ich in den richtigen Zielgruppen unterwegs? Ja, also auf der einen Seite gilt es natürlich, die eigenen, wenn wir jetzt, sag ich mal, von klassischer Politik reden, natürlich die eigenen Anhänger mit Inhalten zu überzeugen und vor allem auch zu motivieren, in dem Wahlkampf aktiv zu werden. Und eben potenzielle, ich sag jetzt mal, Sympathisanten mit meinem Thema vielleicht auseinanderzusetzen und auch vielleicht Gegner, das ist immer ja bei dem viel diskutierten Thema der sogenannten Filterblasen, auch vielleicht potenziellen Gegnern von meinen Botschaften eben Argumente entgegenzusetzen. Und natürlich, auch wenn ich jetzt vielleicht keine politische Partei oder ein Politiker bin, geht es für mich aber genauso. Was ist die Tonalität, mit der die Menschen sozusagen sich dann mit meinen Themen auseinandersetzen? Frühzeitig vielleicht so auch erkennen, wer sind denn Meinungsmacher und Treiber? Und wohin entwickelt sich eine Debatte? Ja, also es ist sehr, sehr wichtig zuzuhören und auch zu schauen, was debattieren die Leute da gerade? Welche Gruppen thematisieren welche Themen? Als jetzt sozusagen da wieder nur zu gucken, okay, ich habe jetzt auf ein Posting 15.000 Likes bekommen, sondern auch, wer sind diese Menschen, die diese Inhalte teilen? Warum teilen sie das vielleicht? Also es jetzt geht eine Ebene tiefer.
Nehmen wir den Bundestagswahlkampf. Der hat ja nicht immer nur Gewinner, der hat ja auch Verlierer. Kann man das im Nachgang auch noch aufbereiten, dass man vielleicht auch eine Analyse fahren kann, zu klären, keine Ahnung, 5% weniger, 10% mehr?
Also die Kausalität natürlich gerade zwischen Digitalwahlkampf und eigentlich im Wahlergebnis ist ja, ich sag jetzt mal wissenschaftlich auch noch nicht zumindest so in seiner vollen und Gänze hergestellt. Unbestritten ist aber, dass wenn wir uns beispielsweise Christian Lindner anschauen und die Kampagne, die die FDP gefahren hat, aber auch die AfD, die sehr, sehr stark ihre Meinung aus dem Netz bezieht beziehungsweise Anhänger dort mobilisiert, dass es natürlich für gewisse Akteure, die vielleicht auch in den Medien, in den traditionellen jetzt keine per se originäre Präsenz haben, ein sehr, sehr wichtiger Kanal geworden ist. Das heißt, wenn wir uns rückblickend anschauen und auch in die Zukunft gerichtet, ist es natürlich so, dass aufgrund der Disruption der politischen Meinungs- und Willensbildung es immer stärker darauf ankommt, da auch hinzugehen, wo die Leute ihre Meinung sich bilden. Ich meine, wir berühren am Tag im Durchschnitt 150 Mal unser Smartphone. Wie oft schauen wir in die Tageszeitung oder wie oft schauen wir die Abendnachrichten? Dann sehen wir ja schon, wie oder was unser zentrales Informationsmedium geworden ist. Und daraus lässt sich dann auch ableiten, dass kein Akteur, egal ob es Partei, ein Ministerium oder ein Verband ist, es sich mehr leisten kann, dort nicht stattzufinden.
Jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass eine ganze Menge analog, würde ich es jetzt einfach mal umreißen, noch passiert. Also von klassischer PR-Arbeit über, ja doch, glaube ich, wenn man wirklich Reichweite haben will, muss man beim Fernsehen und beim Radio und bei der Zeitung immer noch sein. Inwiefern muss denn aber auch eure Arbeit dann damit sozusagen verschränkt werden und auch vielleicht so zusammengeführt werden, dass man nicht parallel in verschiedenen Welten arbeitet?
Also ein integrierter Ansatz ist auf jeden Fall sehr wichtig, zu wissen, auf welchen Kanälen, mit welcher Gewichtung finden vielleicht auch welche Themendebatten statt und dementsprechend das auch abzuwägen. Ja, also unbestritten ist, ich meine, Twitter als, sage ich mal, das kleine, feine Kaffeehaus, das in dem sozusagen nicht nur Journalisten und Politiker, aber auch, ich sage jetzt mal, Meinungsmacher tendenziell über Themen debattieren, natürlich eine andere Intensität auch gefordert ist und vielleicht auch andere Strategien als jetzt auf Facebook oder anderen Kanälen. Genauso gilt es natürlich auch die Verschränkung von digital und den klassischen Kommunikationsmedien und Konzepten, da eben den richtigen Mix auch für die Organisation zu finden. Und das ist das Entscheidende, dass man eben bewusst sagt, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Und. Und das wird immer wichtiger, eben diese Verschränkung auch jeden Tag faktisch stattfinden zu lassen.
Wenn ich jetzt meine Zielgruppen suche, wenn ich mir vorstelle, ich möchte gerne im Digitalen meine Meinung sozusagen kundtun, vielleicht auch meine Argumente bringen, welche Tools machen denn Sinn, um sich überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, ob meine Zielgruppe in den, sage ich mal, anvisierenden Kanälen überhaupt unterwegs ist?
Wenn wir uns jetzt die Nutzerzahlen vor allem in Deutschland anschauen, ist natürlich Facebook der große Platzhirsch. Dadurch, dass der Facebook Business Manager inzwischen Facebook, Instagram und auch bald WhatsApp für, ich sage jetzt mal, Targeting-Zwecke umfassen wird, dementsprechend natürlich eine extrem hohe Nutzerdichtung, allein Facebook mit fast 30 Millionen oder ich glaube inzwischen 31 Millionen Nutzer in Deutschland. Und dann natürlich ich schauen muss, wo ich da analysieren kann am Ende des Tages, wie detailliert ich reingehen kann. Und wenn wir jetzt natürlich im klassischen Kontext schauen, wer sind Nutzer von meiner Homepage, von welchen Seiten kommen die etc. Also bei sozialen Medien natürlich immer die klassischen Ads-Manager von Twitter, von Facebook, inzwischen Snapchat, wenn die Zielgruppe jünger ist. Und in anderen Kanälen natürlich sich anzuschauen, egal welches E-Mail-Tool ich nutze, egal welche Homepage-Analyse, Google Analytics oder was auch immer ich nutze, dass ich am Ende eben schaue, wie setzen sich denn sozusagen meine bestehenden Nutzer auch zusammen und wen will ich vielleicht erreichen und da eben den passenden Mix finde.
Content-Marketing, aber auch Blogger-Relations, Influencer-Relations sind alles so Buzzwords, die immer mehr auch sozusagen in die Kommunikation, in die klassische Kommunikationsarbeit reinlaufen. Also gerade wenn man auf Konferenzen ist, sieht man das immer wieder. Damit werden neue Themenfelder besetzt, die sonst vielleicht gewesen wären, wie schreibe ich die richtige Pressemitteilung etc. pp. Super, und jetzt bleiben die Kids hier auch noch stehen. Oh, schön. Ach nee, das lassen wir doch einfach mal kurz laufen. Die Realität sieht nun mal so aus. Das sind im Übrigen die Wählerinnen und Wähler von morgen. Genau, Prenzlauer Berg, familienfreundlichster Bezirk, und wir haben ihn live erlebt. Nein, aber nochmal zurück. Also wir haben eine Menge Buzzwords gerade, die in die Kommunikationsarbeit reinlaufen. Ist das auch fürs Campaigning ein Thema? Also gerade wenn man über Meinungsführer spricht, dann redet man ja eigentlich auch quasi von Influencern. Man nennt sie im Zweifel nur anders.
Also ich finde ja den Begriff Influencer persönlich nicht so passend. Ich finde es eigentlich ziemlich furchtbar, weil am Ende des Tages in der politischen Kommunikation der Fokus jetzt nur auf irgendwie so ein paar Leute, die, sage ich jetzt mal, viele Twitter-Follower haben, nicht ganz passend ist. Weil was ist am Ende ein Influencer? Ein Influencer definieren wir als jemand, der natürlich auch im öffentlichen Bild eine sehr hohe Meinungskraft ausstrahlt und vielleicht auch diesen Meinungsbildungsprozess signifikant beeinflussen kann. Wenn wir uns jetzt aber anschauen in der politischen Kommunikation, worauf vertrauen denn die Leute am meisten? Dann sind es Familie und Freunde. Das heißt, am Ende des Tages, für mich ist es entscheidender, als jetzt nur, sag jetzt mal, die Big Fat Cats zu überzeugen, dass die jetzt positiv über mich schreiben oder da was machen, in dem Sinne auch vielleicht nur die Journalisten, rauszugehen und zu gucken, wie kann ich den Otto Normalverbraucher, vielleicht auch Anführungsstrichen den kleinen Mann, ja, also Menschen da draußen, wie du und ich, davon überzeugen, dass sie in ihre Netzwerke, in ihre Freundeskreise, in ihre Familie zu Botschaftern werden. Und das ist ja am Ende das Entscheidende, weil dann dieses Thema Influencer, ich gewährleisten kann, dass meine politische Botschaft auch wirklich in die Breite getragen wird. Das heißt, der Fokus, um da jetzt auch die Antwort drauf zu geben, auf die vielleicht wenigen Influencer-Stakeholder zu begrenzen, sondern auch zu begreifen, für uns in der politischen Kommunikation, sofern wir ein Thema wirklich öffentlich breit nicht nur diskutieren, sondern auch beeinflussen wollen, ist jeder Mensch genau gleich wichtig, weil jeder Mensch hat 10 Freunde und hat Familienmitglieder, mit denen er abends am Küchentisch über Politik redet oder vielleicht mal am Wochenende mit den Jungs beim Bier, beim Fußball schauen, egal. Und da gilt es anzusetzen, weil diese Politikverdrossenheit setzt sich ja auch manchmal auch damit auseinander, dass wir eben nicht genau wissen, wie diskutieren die Leute eigentlich, was passiert. Und das ist schon wichtig, daran zu gehen.
Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Wie kommt denn Juri Schneller dazu, selbst Campaigning zu machen und zum Campaigner zu werden?
Also ich selbst habe Politik studiert am Bodensee und in Washington DC und bin ich da zum ersten Mal mit Leidenschaft in den US-Wahlkampf eben, konnte ich reinschnuppern 2012, und das hat mich sehr begeistert. Habe dann 2013 eben im Team Deutschland damals für Angela Merkel arbeiten dürfen und hat mich seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen. Bin dann noch mit unterschiedlichen Stationen in Brüssel und Wien damit sozusagen weitergegangen und habe dann mit meinem Mitgründer Jochen König, der die gleiche Leidenschaft teilt, nämlich die Begeisterung für die Frage, wie Digitalisierung oder wie die technologische Veränderung, die ja schon in den wirtschaftlichen Bereichen weit fortgeschritten ist, vor allem die Politik verändert und verändern wird. Und das hat mich bei diesen Kampagnen immer begeistert. Obama natürlich als das damalige 2008 und 2012 als die Leuchtfigur, die vorangegangen ist, und inzwischen sehen wir auf der ganzen Welt viele Akteure, die, sage ich mal, sehr stark den näheren Kontakt zu Bürgern suchen, und das begeistert uns, das begeistert mich, und freuen uns jeden Tag jetzt sozusagen an diesen Fragestellungen arbeiten zu dürfen.
Das klingt jetzt noch nach einem relativ klassischen Weg. Wen stellt ein Juri Schneller ein, wenn es darum geht, dass für die eigene Firma junge Campaignerinnen und Campaigner gebraucht werden?
Wir bei Cosmonauts & Kings schauen sehr stark natürlich eigentlich auf ein zentrales Kriterium. Das ist für uns die Frage, bringen Leute eine Begeisterung für Politik mit, für politische Prozesse und vor allem aber auch eine Begeisterung für Technologie? Und glauben Sie daran, dass am Ende des Tages Technologie einen positiven Beitrag zur Gesellschaftsentwicklung beitragen kann? Natürlich gibt es viele Punkte, die kritisch diskussionswürdig sind. Merken wir auch aktuell in den letzten Monaten. Über die gilt es zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und für uns ist aber das Entscheidende, dass wir eben an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Digitalisierung mitwirken wollen, Lösungen entwickeln wollen. Und Menschen, die sozusagen diese Begeisterung teilen, sind bei uns herzlich willkommen.
Dann wäre jetzt eigentlich nur noch eine Schlussfrage. Ich stolper immer noch über den Namen Cosmonaut and Kings. Gibt es dafür eine Gründungsstory?
Ja, also es ist nicht bei irgendeiner Heavy-Metal-Band abgekupfert worden, sondern wir haben uns lange überlegt sozusagen, welche Themen sind eigentlich das Entscheidende und das Wichtige. Und wir haben gemerkt, am Ende des Tages eine Technologiebegeisterung, wie sie bei einem Kosmonauten vorherrscht, dessen Namen, also ich bin nach Juri Gagarin benannt, dem ersten Mann im Weltraum, daher kommt der Kosmonaut, und Jochen, der sozusagen mit Nachnamen König heißt, also der King, und es braucht auch eine gewisse präzise Kampagnenplanung, wie sie eben auch von Königen jahrhundertelang praktiziert wurde, wenn es um Kampagnen ging, und diese Vereinigung sozusagen sich in dem Namen gefunden hat und wir ihn mit großer Begeisterung tragen.
Ganz herzlichen Dank.
Danke für die Zeit.
Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media.